Insights on Air by Barrels by Alex Partners.
Börsenradio Network AG.
Die Herausforderungen, die hören erstmal nicht auf. Und es wird auch die nächsten Jahre so sein. Anspannungsgrad sehr hoch.
Die Expertenmeinung.
Mein Name ist Jan Dannenberg, Partner und Geschäftsführer hier bei Barrels, bei Alex Partners und auch gleichzeitig Leiter von Alex Partners hier in Deutschland. Beschäftige mich seit über 30 Jahren mit der Automobilindustrie, dort im Schwerpunkt mit der Automobilzulieferindustrie und freue mich, ja, jetzt hier Ihr Gast sein zu können.
Ich bin Andi Groß vom Börsenradio. Es ist ja eine Branche, die sehr unter Beschuss geraten ist, sicherlich auch medial. Man hört da Zölle und Inflation und Zuliefer und alles ist schwierig. Und auf der anderen Seite hängt auch sehr viel an der gesamten Industrie. Und deswegen wollen wir mal die Fakten sprechen lassen. Barrels macht regelmäßig die Top 100 Zulieferstudie. Wir wollen gemeinsam erarbeiten, was die wichtigsten Erkenntnisse sind für die Zulieferer, für die OEMs und letztendlich dann auch für die Investoren. Welche Rolle spielt zum Beispiel auch die Zollpolitik von Donald Trump und welche Bedeutung hat China in diesem internationalen Autokanon? Regelmäßig gibt es die Studie von Barrels by Alex Partners, und zwar weltweit, ein Must-Read in der Branche. Seit 2011, das heißt, die aktuelle Studie trägt die Seriennummer 15. Jetzt ganz druckfrisch, mehr oder weniger, was sind denn die Erkenntnisse oder vielleicht überraschenden Erkenntnisse? Wie geht es der Branche tatsächlich?
Ja, ich glaube, zusammengefasst muss man sagen, dass nach inzwischen 5 Jahren sowohl das abgelaufene als auch das laufende Jahr immer noch keine Erholung zeigt. Wir sind sogar im letzten Jahr unter das Niveau von 2019 gefallen, was die Fahrzeugproduktionsstückzahlen angeht. Und wir haben mal wieder einen Umsatzrückgang, sowohl bei den Automobilherstellern, aber insbesondere auch bei der Automobilzulieferindustrie zu verzeichnen. Diesen Druck, den wir über viele Jahre jetzt sehen, eigentlich seit 2020, der lässt nicht nach. Der wird auch in 2025 nicht nachlassen. Das gilt insbesondere für die europäischen und ganz besonders auch für die deutschen Player, sowohl auf der Automobilhersteller als auch auf der Zulieferseite. Und das führt dazu, dass selbst bei den großen Zulieferern der eine oder andere ins Wanken kommt. Und das, was man normalerweise als vielleicht eine Restrukturierung oder eine Transformation sieht, das scheint der Dauerzustand zu sein. Das ist, glaube ich, eine der Erkenntnisse. Das ist mal so die eine Seite der Medaille. Die andere Seite der Medaille, die ich überraschend finde, ist, mit welcher Geschwindigkeit nicht nur die chinesischen Automobilhersteller, sondern auch die Zulieferer aus China in den Rängen nach oben gestiegen sind. Das ist enorm. Wir haben unter den Top 100 Zulieferern inzwischen 13 chinesische Unternehmen. Wenn man zurückdenkt, als wir gestartet sind, da war ein Unternehmen unter den Top 100. Das heißt, jetzt nach der 15. Studie sieht man, in welche Richtung das geht. Und es ist auch klar, dass das jetzt nicht stoppt. Die chinesischen Automobilhersteller und Zulieferer werden dort weiter an Boden gut machen. Und die Geschwindigkeit, in der das geschieht, die ist enorm und die ist dann schon überraschend.
Dieser Druck als Dauerzustand, auch die Großen kommen ins Wanken. Wanken heißt noch nicht umfallen, aber die Gefahr ist da?
Die Gefahr ist eindeutig da. Wenn wir jetzt mal die großen deutschen Automobilzulieferer uns anschauen, wir haben so 15 an der Zahl in den Top 100 und man geht es durch und fragt dann, gibt es dort Anpassungsprogramme? Ist das so ein Einmalprogramm oder sehen wir, dass laufend immer wieder nachgelegt werden muss? Dann ist es genau der Fall hier. Es gibt also kaum einen deutschen Automobilzulieferer, der nicht gerade Mitarbeiteranpassungen vornehmen muss. Wir haben allein in den Veröffentlichungen in 2024 über 20.000 Personalreduzierungen hier gesehen. In Deutschland im Übrigen so gut wie keine Neuinvestitionen, auch in Deutschland, geht eher in die andere Richtung. Und das geht nicht mit einem Mal, sondern es muss immer wieder adjustiert werden. Diese Transformationsprogramme, die sind auch nicht von heute auf morgen zu realisieren, denn wir haben ja ganz starke Veränderungen in der Industrie. Also wir haben vorhin auch über die Chinesen gesprochen, wir haben viele andere Herausforderungen und die erleichtern das Ganze nicht. Das heißt, hier arbeiten Manager der Automobilindustrie, der deutschen Automobilindustrie hart daran, diese strukturellen Anpassungen vorzunehmen. Und jedes Jahr muss man dann feststellen, es reicht noch nicht. Das heißt, wenn wir uns mal anschauen, in den letzten 5 Jahren haben wir ungefähr -15% an Personal in der Industrie verloren. Wir gehen davon aus, dass es dieses Jahr noch einmal nach unten gehen wird. Wenn man das dann mal gesamthaft betrachtet, sind es ungefähr ein Sechstel aller Mitarbeiter oder aller Stellen, die hier in Deutschland verloren gehen. Und das wird nicht ersetzt. Da kommt nichts obendrauf, da werden keine neuen Werke gebaut. Und das beschreibt das ganz gut im Ergebnis. Aber auch nach vorne blickend muss man sagen, die Transformationsprogramme, an denen alle arbeiten, da arbeitet Bosch, Conti, ZF natürlich, ein Mahle, ein Schaeffler, ein ThyssenKrupp, ein Webasto, ein Drechselmeier und so weiter. All diese großen Firmen, da wird hart daran gearbeitet. Nur die Herausforderungen, die hören erstmal nicht auf. Und es wird auch die nächsten Jahre so sein. Anspannungsgrad sehr hoch.
Welche Rolle spielt denn jetzt die Automobilzuliefererstudie? Wie nutzen denn die Zulieferer diese Studie oder die Ergebnisse? Was leiten die denn daraus ab?
Das eine ist, sich selber auch einzuordnen und erstmal zu verstehen, ist das eigene Fieberthermometer, was man ja quasi selber spürt, ist das eine Situation, die jetzt nur für das Unternehmen zutrifft, oder ist es eine Branchenentwicklung? Das heißt, wir geben einen wirklichen aktuellen Zustand, wo steht die Industrie heute? Und jeder Manager, jeder Zulieferer kann für sich dann selber sagen, wo stehe ich denn da heute? Gewinne ich? Verliere ich? Was sind Trends, die mir vielleicht noch nicht bekannt sind? Was wird eigentlich nochmal bestätigt von Themen, die ich heute auch schon selber kenne? Und daraus natürlich auch eine Agenda nach vorne hin abzuleiten. Arbeite ich auch an den richtigen Themen oder habe ich irgendwelche Punkte hier übersehen? Die Studie ist ja nicht nur ein sehr umfassendes Zahlenwerk, sondern die Studie gibt ja auch neben der Darstellung, was sind die aktuellen Herausforderungen, auch Hinweise, wie man damit umgehen kann. Die Studie ist nicht nur etwas, was in Papierform ist, sondern es ist tatsächlich auch eine Plattform, in der sich Manager treffen und auch austauschen. Das heißt, immer zu dem Zeitpunkt, in dem die Studie veröffentlicht wird, gibt es auch ein Forum. Dort können die Manager zusammenkommen und dann auch in sehr persönlichen Gesprächen über ihre aktuellen Herausforderungen sprechen und sich austauschen. Es ist insofern auch ein bisschen ein Netzwerk, was dahinter steckt. Und ich glaube, noch wichtiger ist es, neue Perspektiven hier mitzunehmen. Perspektiven aus der Sicht von chinesischen Unternehmen. Was bedeutet das eigentlich für mich, wenn ich jetzt über Deutschland hinaus in andere europäische Länder oder in die USA hier gehe? Welche Erkenntnisse kann ich dort mitnehmen?
Herr Dannenberg, wie konkret können Sie jetzt da sein? Welche neuen Trends beobachten Sie? Was sind die Erkenntnisse, auch um die Aussichten der Branche zu verbessern?
Wir versuchen erstmal auf diese Trends auch Antworten zu geben. Ich hatte ja vorhin schon gesagt, die Aussicht ist eher herausfordernd. Trotz großer Anstrengungen sehen wir keine wirkliche Entlastung. Das heißt, für die Zulieferer, sie müssen weiter hart arbeiten. Sie können jetzt nicht damit rechnen, dass es, so wie wir es vielleicht in der Vergangenheit auch erlebt haben, wenn wir kurze Krisen hatten, kurz heißt 1-2 Jahre, dass danach eine starke Wachstumsphase wieder eintritt. Das war beispielsweise zwischen 2010 und 2019 der Fall. Jetzt zwischen 2020 und heute ist es eben eine Kraftanstrengung. Aber wir bieten eben auch ganz konkrete Lösungsansätze. Wie sind die? Wie gehe ich beispielsweise mit dem Thema Zoll und Tarife um? Wie kann ich mich in dem Preisdruck, dem die Automobilzulieferer ausgesetzt sind, aber gerade jetzt intensivst ausgesetzt sind? Und da gibt es Themen, Claiming, wie man sich da aufstellt. Wir bringen Perspektiven, wie man China nicht nur als Risiko, sondern als Chance auch nutzen kann, wie man sich dort besser positionieren kann. Wir zeigen den Zulieferern, wie man effizienter in der Forschung und Entwicklung sein kann. Auch da sind die Chinesen sehr viel schneller. Sie entwickeln schneller Fahrzeuge, sie entwickeln schneller die Teile, die dafür notwendig sind. Diese F&E-Effizienz, das, was man da lernen kann, auch zu deutschen, zu europäischen Zulieferern hier zu bringen. Wir zeigen Lösungsansätze, wie Unternehmen stärker auf das Software-Defined Vehicle eingehen können und das für ihre Geschäfte auch nutzen können. Oder was es für Talente benötigt, um in dieser Transformation die richtigen Personen noch in die Automobilindustrie hineinzubekommen und auch gewinnen zu können. Das sind alles Themen, wo wir sehr konkrete Antworten versuchen, der Industrie zu geben. Das machen wir jedes Jahr, abhängig davon, was eben gerade die Herausforderungen in der Industrie sind. Insofern ist es immer so ein bisschen ein Beitrag, den wir dort versuchen zu liefern.
Jetzt haben wir ja eine ganz besondere Situation noch. Jetzt kommen noch die Amerikaner hinzu. Der Präsident mit seiner Zoll- Politik. Ist das jetzt Folgeursache oder gar Brandbeschleuniger für diese Krise? Was kostet die Zollpolitik Trumps für die deutsche Automobilindustrie?
Arbeitsplätze, so viel ist mal klar. Am Ende muss man ja sehen, eine solche Zollpolitik muss ja nicht zuallererst von den Deutschen bezahlt werden, sondern zuallererst von den amerikanischen Konsumenten.
Was Trump natürlich völlig ablehnt. Es ist ja immer diese Bandbreite. Also Zölle kann man ja komplett weitergeben oder man kann sie selber tragen oder irgendwo alles dazwischen. Wir machen ja halbe-halbe. Und
also kein Unternehmen in der Automobilindustrie, wir liegen ungefähr ein bisschen unter 7% Marge. Die Automobilhersteller sind da auch nicht sehr viel besser. Lassen Sie es mal 6,5% sein. Wenn Sie da einfach mal 15% abziehen würden und sagen, das trage ich jetzt als Hersteller, dann wissen Sie, dass Sie pleite sind. Also keiner wird damit zurechtkommen, dass er sagt, ich gehe jetzt mal pleite oder ich verkaufe einfach nicht mehr Fahrzeuge in die USA oder nur noch deutlich weniger. Es ist klar, dass Teil davon in Form von Inflation ankommen wird. Man darf nicht vergessen, diese Zollpolitik trifft ja nicht nur Japaner, Koreaner, Deutsche, wen auch immer, sondern sie trifft sehr hart die amerikanische Automobilindustrie auch. Wenn Sie zum Beispiel ein Ford oder General Motors nehmen, die beziehen große Teile auch ihrer Komponenten von außerhalb der USA. Das ist eine globale Industrie. Sie kriegen heute Komponenten von überall aus der Welt. Ob das jetzt hier China oder Europa oder Großbritannien oder Mexiko oder sonst was, das kommt von überall her. Das heißt, nicht nur für Deutsche oder Europäer oder Japaner erhöht sich damit die Kosten dieser Fahrzeuge oder die Kosten der Komponenten, sondern für die Amerikaner ganz genauso. In Summe wird das einfach zu einer Inflation führen und ich schätze mal, wenn wir über diese 15% sprechen, dass mindestens 5% davon beim Konsumenten landen. So, dann haben wir den zweiten Effekt. Die Autos werden dann quasi teurer und es wird einfach weniger an Fahrzeugen dann verkauft. Ein Teil davon bedeutet einfach geringerer Umsatz und damit auch ein geringeres Ergebnis. Insofern kann man sagen, für deutsche oder für europäische Automobilhersteller und Zulieferer wird es mit geringeren Umsätzen in den USA einhergehen. Das ist recht klar. Und damit auch mit einem geringeren Gewinn hier.
Jetzt hat ja die Europäische Union in den Verhandlungen mit den USA relativ schnell eine Einigung erzielt. Ein anderer würde das als Deal dann irgendwo bezeichnen. China lässt sich da wesentlich mehr Zeit. Also lässt sich nicht auf so einen schnellen Handel ein mit den USA. Mhm. Gehen da vielleicht mit ihren Assen, die sie im Ärmel haben, ganz anders um. Was bedeutet das denn für die Branche? Sie hatten ja eingangs gesagt, die Chinesen sind ohnehin relativ schnell, was das Thema Entwicklung angeht, Zyklen angeht. Das ist ja auch ein Thema, was nicht neu ist. Man hat ja schon immer, ach, das ist ja schon 30 Jahre her, gesagt, ja, ob das jetzt China oder damals war es Japan und dann Korea. Wenn du ein flottes Auto haben willst, was gut aussieht, was gut ausgestattet ist, wo die Qualität auch passt, dann schau dich doch mal in Asien um.
Also man muss, was die Automobilindustrie angeht, USA, China, ist natürlich ein völlig anderes Bild. Also zuerst einmal liefern chinesische Automobilhersteller kaum in den amerikanischen Markt. Also das ist unter 1%. Also wenn ich darauf jetzt Zölle erhebe, dann würde mich das als Chinese erstmal überhaupt nicht jucken, ja, weil ich sage, ich beliefere den Markt ja sowieso nicht. Wir können auch 1000% Zölle da drauf machen, weil wenn ich nichts liefere, bin ich davon nicht betroffen. Ist auch nicht die Zielsetzung der chinesischen Automobilhersteller, zuallererst in den amerikanischen Markt hineinzugehen. Jetzt betrifft es aber nicht nur die Autos selber, sondern es betrifft natürlich auch Komponenten, also das, was die Zulieferindustrie heute leistet. Und da haben wir ein sehr differenziertes Bild. Es gibt einige Warengruppen, da sind Chinesen sehr stark. Ich denke jetzt mal an elektrische Kleinmotoren und Ähnliches. Aber viel wichtiger sind zwei andere Komponenten. Das sind einmal Halbleiter und vor allen Dingen Batterien. Bei Batterien kann man sagen, dass die Chinesen nicht unbedingt über Monopol verfügen, aber einen riesen Weltmarktanteil haben. Sie sind in der Lage, die Materialien und auch die Zellen zu sehr, sehr günstigen Kosten dort zu produzieren. Und zwar so günstig, dass kaum jemand außerhalb von China in der Lage ist, zu diesen Preisen zu produzieren. Und sie verfügen auch über Materialien, die in anderen Regionen der Welt in diesen Mengen aktuell nicht verfügbar sind. Das heißt, wenn ich diese Zölle dort tatsächlich einführe, dann wird der amerikanischen Automobilwirtschaft da selber ins Fleisch geschnitten. Die brauchen nämlich diese Batterien, die brauchen die Halbleiter und die brauchen diese Komponenten. Wenn ich dort allerdings einen Zoll drauf packe, der die Produkte um das Doppelte oder um das Eineinhalbfache verteuert, dann hat darunter insbesondere die amerikanische Automobilindustrie zu leiden und gar nicht so sehr die Chinesen. Was machen jetzt die Chinesen in dem nächsten Schritt? Die Chinesen sagen, naja, wir haben heute schon einen Anteil in China selber von über 50%. Bei 55%, die gehen in Richtung 70%. Das heißt, die treiben das noch weiter, ihren Marktanteil massiv zu erhöhen. Die Kunden dort nehmen das sehr gut auf. Die sagen eher so buy Chinese. Die Chinesen sind in der Lage, die Kundenwünsche auch gut zu bedienen. Also zunächst einmal ist der Markt noch nicht komplett gesättigt. Da geht noch ein bisschen mehr. Darüber hinaus gibt es Regionen, die restlichen asiatischen Länder, Südamerika, Afrika, die ganz klar Zielmärkte chinesischer Automobilhersteller sind. Weil die Chinesen können eins, sie können gute und sehr preiswerte Fahrzeuge zur Verfügung stellen. Nicht nur Elektromobilität, sondern eben auch Verbrenner. Deshalb zielen die auf diese Märkte und dort können sie sich auch nochmal gut breit machen, denn sie sind noch nicht so stark in diesen Märkten vertreten. Da sind vor allen Dingen die Japaner, da sind vor allen Dingen die Koreaner und auch andere, beispielsweise ein Stellantis oder Renault in den afrikanischen Ländern sehr gut positioniert und die werden dann erst einmal die Leidtragenden daraus sein und gar nicht so sehr die Amerikaner hier. Und dann im letzten Schritt, das ist das, was als nächstes passiert, dass die Chinesen ihren Anteil in Europa erhöhen. Sie haben in der ersten Welle noch nicht so richtig kapiert, wie die Vertriebswege dort funktionieren, haben da sehr viel auf ihre Erfahrungen aus China gesetzt. Jetzt fangen sie an, sehr leistungsstarke Vertriebspartner, Händler, große Händler auch für sich zu gewinnen und werden dann ihren Marktanteil auch in Europa erhöhen können. Obwohl wir 35% Zölle auf diese Neufahrzeuge haben. Im Übrigen auch für in China durch deutsche Automobilhersteller produzierte Fahrzeuge. Wohlgemerkt. Also die sind gar nicht so glücklich, die deutschen Automobilhersteller und auch die anderen, dass hier derartige Zölle durch die EU in dieser Größenordnung verhängt werden. Denn es betrifft ja auch die eigenen Produkte.
Was bedeutet das jetzt vielleicht so als kleines Fazit oder zusammengefasst? Was ist Ihr Wunsch oder Ihre Forderung oder Ihr Rat an die heimische Automobilindustrie, auch die Zulieferindustrie unter besonderer Berücksichtigung der globalen Marktperspektiven, der Innovation und der Geschäftsmodelle?
Also ich glaube, die eine Forderung ist, an dieser Transformation weiterhin hart zu arbeiten. Ja, wir sind noch nicht am Ende. Es ist nicht einmal wirklich Licht am Ende des Tunnels zu sehen. Das wird noch eine Weile dauern. Und da ist das Entscheidende nicht nur, dass das Durchhaltevermögen der Unternehmen selber, der Zulieferer und der Automobilhersteller da ist, sondern alle Player, die davon notwendig sind, um auch durchhalten zu können. Das gilt insbesondere für den Finanzsektor. Ich glaube, niemandem ist damit gedient, wenn in Zukunft diese Kunden der Banken ausfallen oder komplett ausfallen, sondern man muss hier weiter mitwirken, dass auch dort die Finanzierungen möglich sind. Das gilt natürlich auch für die Tarifpartner, es gilt für die Mitarbeiter. Jedem muss klar sein, es wird werden die nächsten Jahre nicht rosig sein, sondern das wird auch zu unangenehmen Zugeständnissen kommen, die auch die Arbeitnehmervertreter hier eingehen müssen. Wir müssen auf der politischen Seite alles dafür schaffen, dass wir hier Strukturen schaffen, die wieder mehr Beinfreiheit geben. Ich glaube, das Thema Bürokratieabbau und Ähnliches ist da dringend erforderlich. Es gibt hunderte von Beispielen dafür, wie man dem Unternehmen das Leben hier schwer machen kann. Wir brauchen auf jeden Fall weiterhin auch die Gesellschafter bzw. die Aktionäre, die auch weiterhin Mittel zur Verfügung stellen, dass solche Investitionen getätigt werden. Alleine nur auf die jetzigen Akteure aus der Industrie, aus der Zuliefer- oder Automobilindustrie zu schauen und zu sagen, das richten die schon von ganz alleine, das wird nicht funktionieren. Zumindest nicht, wenn man sich wünscht, dass es stabilisiert wird oder wieder nach oben gehen wird. Wenn das nicht der Fall ist, dann garantiere ich Ihnen in den nächsten 3-4 Jahren weiterhin einen Rückgang, ein kontinuierlicher Rückgang. Das ist, glaube ich, mal die eine Seite. Die andere Seite ist, natürlich gibt es auch positive Impulse, die die Branche nutzen kann. Es gibt auch technologische Veränderungen, die wir nutzen sollten, weil wir nicht schlecht sind. Im Gegenteil. Wir sind technologisch ordentlich aufgestellt. Wir haben ein paar Felder, da müssen wir nachholen, was KI angeht, was Software angeht. Aber wir starten hier nicht von null, sondern hier ist schon sehr viel investiert worden, reingesteckt worden. Wir sind in zwei Bereichen an der Schwelle zu einem enormen Wachstum. Das eine ist das Thema der batterieelektrischen Fahrzeuge. Wir haben heute 15% Anteil. Und Auch wenn Verbrennungsmotoren sicherlich nicht komplett verschwinden werden, die Einsicht ist endlich auch wieder eingekehrt, dass nicht der Verbrennungsmotor tot ist, aber er wird ganz sicherlich nicht 85% weltweit an Anteil behalten. Er wird also zurückgehen. Wir werden dort weiterentwickeln müssen. Da haben wir eine gute Position, aber vor allen Dingen haben wir auch bei batterieelektrischen Fahrzeugen die Chance, dort in den nächsten Jahren wachsen zu können. Das war bisher ein Holperstart, so würde ich das nennen. Teilweise zu früh, was die tatsächliche Nachfrage auf der Käuferseite angeht. Teilweise zu spät, was dann das Angebot der einzelnen Produkte angeht. Das wird sich alles, denke ich, normalisieren und da gibt es große Chancen. Die zweite große Chance, die liegt im automatisierten oder im autonomen Fahren. Es fängt jetzt an, dass die Fahrzeuge in den Markt hineinkommen und diese enormen Vorteile, die das automatisierte Fahren bringt, die werden die Konsumenten auch noch sehen. Niedrigere Unfallzahlen, komfortableres Fahren, komplett neue Geschäftsmodelle, was Mobilität angeht, insbesondere dort im kommerziellen Bereich, also das ganze Thema für Taxi beispielsweise, für ähnliche Mobilitätsdienstleistungen und so weiter. Da stehen wir gerade jetzt an dem Punkt, wo wir in den nächsten Jahren eine enorme Zunahme sehen. Damit einhergeht ganz sicherlich auch, dass die Fahrzeugarchitekturen und dort insbesondere der Nutzen von Software noch weiter verbessert wird. Auch das haben in den letzten Jahren alle der Legacy der etablierten Automobilhersteller verstanden, dass sie dort viel investieren müssen. Ja, da ist auch einiges schiefgegangen. Da haben sich nicht alle hier mit Ruhm gekleckert, aber jeder hat es inzwischen verstanden, wie wichtig es ist. Und sukzessive holen dort die Automobilhersteller auch nach, was sie dort an Boden verloren haben. Man darf nicht vergessen, die mussten ihre ganzen Bestandsfahrzeuge, alles, was dort schon existierte, mussten sie ja auch in die nächste Generation bringen. Aber die, insbesondere die neuen Fahrzeuge, werden da einen deutlichen Sprung nach vorne machen. Insofern, es gibt nicht nur diese Transformation, die mit harter Arbeit und eher wenig tollen Früchten einhergeht, sondern es gibt eben auch diesen anderen Teil des Wachstums der neuen Geschäfte. Und da sehe ich schon auch eine Chance. Woran sehe ich das auch? Es gibt so viele Mobilitäts-Startups in Deutschland wie seit langem nicht mehr. Und es wird so viel Geld dort reingesteckt wie seit langem nicht mehr. Das zeigt mir eben auch, dass die Branche vital ist, dass die Branche Innovationen auch aufnimmt, dass dafür Geld auch vorhanden ist und dass sie noch lange nicht tot ist.
Also wir müssen weiter hart arbeiten. Es ist noch kein Licht am Ende des Tunnels, aber es gibt auch Chancen und die gilt es zu nutzen. Barrels bei Alex Partners untersucht regelmäßig die Entwicklung der 100 größten Automobilzulieferer weltweit und wir sprachen über die Ergebnisse und die Folgen der aktuellen Studie 2025 mit Jan Dannenberg. Vielen Dank.
Danke, Herr Groß.
Börsenradio Network AG.
Barrels by Alex Partners ist eine auf die Automobilitätsindustrie spezialisierte Strategieberatung. Mit Experten in Deutschland, China, Großbritannien, Südkorea, Nordamerika, Österreich und in der Schweiz deckt Barrels alle Zukunftsthemen ab, um im Ökosystem der Automobilität erfolgreich, zukunftsfähig und digital zu sein. Unsere Experten bieten den Kunden End-to-End-Unterstützung von der Strategie bis zur finalen Umsetzung an.